herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Niklas Knesewitsch. Niki, sehr schön, dass du mit am Start bist. Der Niklas, für alle Jungs und Mädels, die ihn noch nicht kennen, ist Torwarttrainer bei der U19 vom 1. FC Union Berlin, also dort im NLZ, und vor allen Dingen zuständig für den Übergangsbereich. Also er sorgt mit dafür, die Jungs, die U19-Torhüter heranzuführen an den Profibereich, ist da auch im engen Austausch mit dem Torhüter-Team aus dem Profifußball und ist ein absoluter Experte dementsprechend natürlich für dieses Thema Torwartspiel. Was braucht es, um überhaupt in den Profibereich zu kommen? Was ist wichtig, auch in der U19-Bundesliga? Und ja, Niki, ich freue mich, dass du heute mit am Start bist. Stell dich gern nochmal selbst vor.
Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Zu meiner Person gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen. Ich bin 25 Jahre jung, habe selbst auch nochmal bei Union Berlin gespielt, in der Jugend, in der U19. Habe dann relativ früh meine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen, weil ich 3 Knieoperationen hatte. Habe dann auch eine kurze Zeit dann mit dem Fußball aufgehört gehabt, wollte erstmal nichts damit zu tun haben, habe mich damit auf mein Studium fokussiert. Und dann kam dann aber auch schon wieder dieses Jucken in den Händen, in den Füßen, irgendwie, okay, gut, man will im Fußballbereich doch irgendwie landen. Habe dann ein halbes Jahr bei TB angefangen, in der U15, bei Andi Bese, dafür bin ich auch sehr dankbar. Habe da dann die Torhüter begleitet und dann kam auch schon nach 1-2 Monaten plötzlich ein Anruf von Union. Du hast so Bock, nächstes Jahr zu uns zu kommen, und dann hat sich das Ganze halt eben so ergeben. Dann war ich in der U15 bei Union, relativ schnell dann mit 7-8 Monaten Torwarttrainererfahrung in der U19 gelandet, da sich unser U19-Torwarttrainer das Kreuzband gerissen hatte. Und seitdem bin ich dann halt auch wirklich im Leistungsbereich. Dann war ich 1,5 Jahre in der U19, ein Jahr in der U17 und seit Beginn dieser Saison erneut in der U19. Und genau, das ist so. Kurz zu mir.
Ja, mega, danke dir schon mal für den Einblick da in den Werdegang. Jetzt ist es ja so, du hast schon gesagt, du hast selber Fußball gespielt, auch bei Union Berlin unter anderem. Wir beide, da erkennen wir uns ja auch, haben wir auch mal ein Jahr was ungefähr oder zusammengespielt.
In der Oberliga.
In der Oberliga so. Nimm uns gerne mal mit, wie hat bei dir, also lass mal erstmal gern so auf diesen Blickwinkel eingehen, du als Torhüter damals, oder? Wie hat bei dir alles angefangen? Wie bist du eigentlich so zum Fußball gekommen und was hast du für Erfahrungen gemacht, so im Jugendbereich, bis dann eben zu diesem Punkt, wo du die Torwart-Handschuhe aufgehangen hast und die Schuhe an den Nagel gehangen hast?
zum Fußball kommt man ja als kleines Kind bereits durchs Fernseher halt auch, ne? Weil du ja dann auch als kleines Kind über die Eltern ja dann schon viel miterlebst oder viel mitbekommst im Fernseher. Und da muss ich halt auch schon sagen, da war ich als 3-4-jähriger Junge halt immer mit dem Ball am Fuß irgendwie am Start. Habe dann auch die ersten Jahre tatsächlich wirklich als Feldspieler gespielt. Also war die ersten 3 Jahre wirklich im Feld unterwegs. Habe da wirklich meine Bewegungserfahrung gesammelt. Habe da einfach gezockt, Spaß gehabt. Und das hat sich dann halt auch irgendwie so hingezogen. Also selbst als Torhüter hatte ich immer einfach nur Bock auf den Sport. Also ich hatte nie so wirklich eigentlich die Ambition gehabt, jetzt unbedingt Profi werden zu müssen. Sondern ich wollte halt einfach nur Spaß haben. Und dieser Spaß, den ich halt am Sport hatte, der hat mich dann zumindest mal überregional spielen lassen. Also in der U17 dann auch in der Bundesliga bei Dresden, dann in der U19 halt auch bei Union. Und dann war ich halt auch an sich gar nicht so schlecht. So. Aber prinzipiell stand halt immer der Spaß im Vordergrund und dieses Commitment halt zum Sport. So, ne? Also das hat mir halt richtig Spaß gemacht, es hat richtig Bock gemacht, auch mit neuen Leuten einfach mal was zu machen. Und von daher war das halt immer der hauptschlaggebende Grund, so, ne? Warum ich mit dem Sport überhaupt angefangen habe, weil es mir halt einfach nur Spaß gemacht hat.
Ja, voll. Mega nice, Mann. Das ist ja, glaube ich, auch ein Faktor, so der Spaß. Ohne den wird es wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Oder ohne den kommt wahrscheinlich auch keiner jetzt zu dir in die Torhüterbetreuung, in die U19 von Union, weil dann bleibt man auf jeden Fall auf dem Weg hängen. Weil es ja trotzdem auch so, dass es ja gewisse Herausforderungen gibt. Vielleicht auch mal Hindernisse, vielleicht auch mal Phasen. Du hast gesagt, bei dir 3 Knieverletzungen, oder wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, das ist natürlich auch ordentlich. Das sind auch, natürlich auch Phasen, wo die herausfordernd sein können, oder? Und ich glaube auch generell, hast du gesagt, dass ohne Spaß kommt man da wahrscheinlich nicht drumherum. Da hat man nicht so diesen Bock, auch wieder anzugreifen und so weiter. Du hast uns auch schon mitgenommen und davon berichtet, wie du jetzt auch in die U19 gekommen bist. Ja, mit relativ jungen Jahren, mit 25, weiß ehrlich gesagt nicht, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber weiß nicht, ob es überhaupt in dem Bereich einen anderen Torhüter-Trainer gibt. In deinem Alter, also da bist du wahrscheinlich schon einer der Talente, der Newcomer, wenn man das so sagen kann, aber trotzdem auch schon etabliert, ne? Bist ja auch zu Recht dort. Und jetzt ist ja so, du kennst beide Seiten. Du hast auf dem Feld gestanden, du weißt, wie es abläuft in der U19 oder U17, U19 Bundesliga von auf dem Platz. Und du kennst jetzt auch die Seite vom, ja, von der Torhüter-Trainer-Sicht, oder? Und auch aus dem Profibereich. Was würdest du sagen, Niki, wie hat sich das Torhüterspiel vielleicht auch in den letzten Jahren verändert? Also von dem Punkt, wo du auf dem Feld standest, zu jetzt, was sind so die Veränderungen, die stattgefunden haben, die du so erkennen kannst?
Ich glaube, dass ich dann tatsächlich in dem Jahrgang auch so ein Teil dieses Prozesses war, dass das Torwartspiel halt deutlich komplexer geworden ist. Also nochmal, auch in den letzten 5 bis 6 Jahren muss man halt schon sagen, dass du halt sehr, sehr viele Facetten mittlerweile abdecken musst, die du so vorher nicht abdecken musstest. Und das merke ich jetzt auch anhand meiner Dokumentation beispielsweise, auch während des Spiels, dass du dann mittlerweile auch auf taktische Elemente so brutal eingehst, auf die du so gar keinen Wert gelegt hast und halt auch als aktiver Torhüter, ne? Und ja, das finde ich teilweise sogar auch schade so, weil ich glaube halt eben wirklich, wenn ich damals diese ganzen taktischen Prinzipien noch ein bisschen mehr verinnerlicht bekommen hätte, hätte mich das halt auch nochmal auf ein neues Level gebracht. Das muss man halt schon sagen. Und mittlerweile ist das Torwartspiel halt so komplex geworden. Das finde ich halt für die jetzigen Torhüter überragend. Ja, das ist halt so wirklich das, was halt wirklich dieses Torwartspiel nochmal auszeichnet mittlerweile. Taktische Komplexität, technische Komplexität. Im 1 gegen 1 gibt es gefühlt 15 verschiedene Situationen, wie du was machen kannst. Ob es ein gestellter Block ist, ein Durchblock, ein Blockangriff, ein Ballangriff, ein Tauchabdruck. Dann gibt es ja mittlerweile auch Begriffe wie Negativabdruck, positiver Abdruck. Also das sind alles so Begrifflichkeiten, mit denen ich mich ja so nie auseinandergesetzt hatte. Und ich glaube halt auch die damaligen Torwarttrainer vor 5, 6 Jahren noch überhaupt nicht. Und da muss man halt schon sagen, dass das Torwartspiel brutal komplex geworden ist. Und dann kommt natürlich auch das Fußballerische hinzu, ne? Also ein Torhüter soll mittlerweile auch nicht mehr halten oder muss nicht nur halten können, sondern muss ja halt auch wirklich am Ball was können. So, weil die ganzen Ballaktionen ja dann halt auch über Spielen weg, ja, mehr über den Fuß gestaltet werden, auch vom Torhüter.
Ja. Absolut. Du hast gesagt, ne? Also so mega spannend auch für mich zu hören, wie komplex geworden ist. Du hast jetzt ein paar Begriffe reingeworfen, so. Die Hälfte davon habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, weil ich jetzt auch nicht so tief drin bin in dieser Materie, Torhüterspiel. Aber mega, mega geil. Die taktische Komponente, fußballerische Komponente, Torwart, technische Komponente nenne ich es jetzt mal. Und jetzt ist ja auch so, du hast gesagt, das fand ich so geil, als ich mal, ich glaube, ja, das Buch gelesen habe von Oliver Kahn, da ist mir das erste Mal klar geworden, wie es so auch so ist als Torhüter. Ich habe es ja selber nicht erlebt, aber es gibt ja auch so diese Aspekte, dass beispielsweise, und das fand ich so bildlich geil dargestellt von ihm, er meinte so, ja, wenn du halt dann mal Oliver Kahn damals bei Bayern München 2, 3 Bälle auf dem Kasten bekommen im Spiel, ne, wenn dann da halt mal einer durchrutscht, dann ist ja die Situation danach ist ja, dass er auf dem Boden liegt. Ich glaube, er hat es so beschrieben, er liegt auf dem Boden, guckt und alle anderen, die ganzen 10 anderen Jungs drehen sich um, sind wahrscheinlich abgefuckt, dass der Ball gerade reinging so und er guckt auf die ganzen Rücken, so die ganze Mannschaft dreht ihm den Rücken zu. Ist ja auch so, diese Komponente mit so Sachen dann umzugehen, weil ja, also besonders Thema Angst vor Fehlern, sehe ich auch immer wieder bei den Torhütern, die bei uns im Coaching sind, ist etwas, ja, also was glaube ich jeder irgendwie anspricht, was jeder hat so, das kommt ja auch noch mit dazu, oder? Wie nimmst du diese Komponenten war, also auch vielleicht ja die mentalen Komponenten auch so im Torwartspiel.
Brutal wichtig, also auf einem bestimmten Niveau entscheidet sich halt alles auch nur im Kopf, muss man ganz klar sagen, weil die Jungs sind dann halt auch ab einem bestimmten Alter alle technisch, taktisch ähnlich ausgebildet. Klar gibt es da ein paar Feinheiten und ein paar Nuancen, die sich unterscheiden, aber ähnlich gut ausgebildet und dann ist letztendlich alles nur noch Kopf. Das definitiv. Also wenn du dann halt auch wirklich immer nur Angst vor Fehlern hast und gar nicht dieses Commitment hast, zum Sport einfach nur machen zu wollen, dann wirst du an Grenzen stoßen. Und dann kannst du auch in den bezahlten Bereich kommen, in den bezahlten Fußball vielleicht ab der 4. Liga. Definitiv, klar. So, da reicht es wahrscheinlich dann auch noch. Aber für höher wird es dann halt nicht mehr, weil du wirst dann auch teilweise, muss man ja schon auch ehrlich sagen, aufgefressen im Profibereich. Ne? Das definitiv. Also Schwächen erkennen sie halt dann auch sofort, sei es die mediale Darstellung oder halt auch in der Mannschaft, ne? Weil jeder will ja dann auch für seinen Platz kämpfen. Es geht dann auch teilweise um Existenzen. Es geht dann halt darum, okay, ich habe eine Familie, ich bin jetzt 10 Jahre und jetzt kommt ein junger Torhüter hoch, der will mir meinen Platz wegnehmen, ne? Und das sind so Sachen, die vergessen sehr viele jüngere Spieler, Torhüter, das kann man ja auf alle übertragen, dass es halt immer noch ein Beruf ist. So, und du willst halt quasi von demjenigen, der im Profibereich ist, seinen Platz wegnehmen. Und da muss ich halt auch erstmal mental durchsetzen, ne? Das ist definitiv.
Absolut, mega spannend, was du sagst. Ist es auch so das, wo du sagen würdest, dass es nochmal so der Unterschied, klar, du hast gesagt, eben, es wird irgendwann nicht reichen, besonders langfristig nicht reichen. Das ist ja auch immer das Ding, jemand kann, glaube ich, auch mal zu den Profis hochrutschen, wenn er einfach brutal gut ist, so. Aber die Frage ist auch immer, wie lange ist er dann dort, oder? Ist er dann da ein halbes Jahr und ist dann weg vom Fenster? Ein Jahr ist dann weg vom Fenster? Oder startet er wirklich durch, etabliert sich irgendwann zum zweiten, dann zum ersten Torwart oder geht dann irgendwo anders hin und setzt sich da durch. Das sind ja alles Sachen so, ich glaube, keiner, auch der gerade zuhört, hat irgendwie Bock, kurzfristig erfolgreich zu sein. Ist ja immer schön so, war ich immer da und so, aber alle wollen doch diesen langfristigen Erfolg, wollen doch wirklich etabliert sein, wollen doch wirklich so dieses Leben leben auch, dieses Profileben. Ich weiß von vielen Jungs, in der Vision ist immer drin so, ja, das noch, das noch, das noch. Und da reden wir vom Profileben und nicht mal Profi erlebt haben. So, jetzt nimm es da gerne mal mit, Niki. Du kennst es ja auch so aus deiner täglichen Arbeit und siehst ja auch die Jungs zusammen, siehst, wie das ist, wenn dann auch mal U19-Torhüter mit den Torhütern der ersten Mannschaft trainieren und so weiter, was da, du hast gesagt, was da natürlich dann auch für einen Konkurrenzkampf herrscht zum Teil, oder? Was auch, glaube ich, dann dazugehört und auch normal ist so. Was würdest du sagen, was erkennst du vielleicht auch an Unterschieden dann von den U19-Torhütern zu den von der ersten Mannschaft, was sind so Unterschiede, ja, die du so erkennst und wo du auch sagen würdest, neben den Faktoren, die du gerade schon genannt hast, okay, das sollte jemand in der U19 dann schon noch lernen oder gelernt bekommen, wenn er sich dann oben auch durchsetzen möchte.
Ich muss sagen, dass wir bei Union dann tatsächlich Glück haben mit den Torhütern, die wieder am Start sind, weil sie alle auch zwischenmenschlich wirklich 1A sind. Also egal, wer hochkommt, sei es beim Spielersatztraining, da muss es dann nicht unbedingt der Jugendtorhüter sein, der bereits einen Profivertrag hat. Das kann dann auch wirklich nur 17-Keeper sein, der talentiert ist, oder ein weiterer 19-Keeper, der talentiert ist. Den nehmen die immer top auf. Also dahingehend muss ich schon sagen, ist Union schon sehr, sehr besonders. Ich glaube nicht, dass es bei allen Vereinen so ist. Das, was der größte Unterschied ist zwischen den Profis und der U19, da würde ich zwei Faktoren nennen, ist einmal die athletische Komponente. Also das ist schon unfassbar dann teilweise so, ne? Erkennst du halt wirklich, okay, wo sind deine Grenzen als U19-Keeper? Das muss man halt schon sagen, so, ne? Ist ja klar, das sind dann alles gewachsene und gestandene Männer. So, und als U19-Keeper bist du ja dann noch gefühlt irgendwo in dieser Zeit, wo du dann auch mal brutal viel rausholen kannst, ne? Und was der entscheidendste Faktor ist, würde ich sagen, ist dieses Commitment zum Sport. Also da halt auch wirklich nochmal in jedem Training alles rauszuholen, was geht, so, ne? Und jedes Training als Chance zu sehen für sich, um sich weiterzuentwickeln. Und auch jedes Spiel, egal gegen wen es ist, ne? Sei es dann wirklich gegen einen Sechstligisten oder halt auch in der Bundesliga. Jedes Spiel ist ein Bewerbungsschreiben. So. Sei es jetzt wirklich bei dem Verein, wo man gerade angestellt ist, wo man gerade ist, oder halt auch wirklich für die Zukunft. Und ich glaube halt schon, dass das die zwei Faktoren sind, die sich wirklich schon brutal unterscheiden zur A-Jugend. Weil du kennst es ja auch selber als A-Jugendspieler. Pokalspiel, minus 5 Grad, spielst dann gegen den Achtligisten, weißt, dass du wahrscheinlich zweistellig gewinnen wirst. Oh nee, ich möchte nicht und hier und da. Das ist bei den Profis nicht so. Das muss man schon sagen, ne? Also die wollen halt jedes Spiel für sich nutzen, weil sie halt auch ganz genau wissen, ey, jedes Spiel, welches ich nicht spiele, spielt halt der andere. Und das kann halt wieder eine Chance für den anderen halt, ja, ergeben, ne? Und ja, das sind die zwei größten Unterschiede, würde ich sagen.
Geil. Also die Athletik, damit meinst du auch so die körperliche Präsenz, so, also wie stabil jemand ist im Körper wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich, ja, also Ausstrahlung ist ja auch ein Riesenthema, oder? Meinst du auch Sprungkraft und so weiter? Ist das auch dann nochmal, was da sich unterscheidet?
Einfach generell das, was sie halt auch neben dem Platz dann tatsächlich machen, so, ne? Weil die Athletik kommt ja nicht von irgendwo her. Klar hast du wahrscheinlich ein genetisches Limit, das wird bei dem einen ein bisschen niedriger sein, bei dem anderen ein bisschen höher und so weiter, das auf jeden Fall, ne? Und du kannst halt auch besser veranlagt sein, aber das, was dann teilweise auch die Profis dann unmittelbar vorm Training machen, aber auch unmittelbar nach dem Training, ne? Sei es im Schnellkraftbereich, sei es im präventiven Bereich und so weiter, ne? Das sind halt so Dinge, die die U19, U17 Keeper dann schon lernen müssen. Und du merkst dann halt auch, diejenigen, die dann schon öftermals bei den Profis waren, die implementieren das dann halt in ihre tägliche Routine. So, und das ist dann halt schon ein Mehrwert, den erstmal keiner nehmen kann. Ne? Und das ist halt auch ein Lernprozess, klar. Also ich kann jetzt auch nicht von einem 15-Jährigen erwarten, dass er jetzt immer anfängt, eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn erstmal Prävention zu machen. Ne? Aber das ist halt ein Prozess, wo man dann auch begleiten muss, wo man dann vielleicht auch mal die Jungs ein bisschen anstoßen muss. Ey, guck mal, das ist gut, weil weniger Verletzungen, weil bessere Bewegungsreichweite, Gliedmaßenreichweite, such dir aus. Ne? Und ja, das ist ein Prozess, den man begleiten muss. Und ja, da sind halt die Profis, klar, Profis, ne? Wie ist der Name schon sagt.
Es gibt so ein, also ich sag mal, ich nenne es jetzt mal mentales Konzept oder so eine Grundeinstellung, die, glaube ich, auch, also so, ja, zumindest die Jungs und Mädels bei uns auch immer, für sich lernen und nutzen dürfen. Und zwar, weißt du, so Sein, Tun, Haben-Prinzip, oder? Wenn du etwas haben möchtest, dann fang doch mal beim Sein an. Also starte doch jetzt schon bestmöglich, dich so zu verhalten, zu fühlen und so weiter wie ein Profi, dass du die Möglichkeiten erhöhst, also maximal erhöhst, dort auch hinzukommen. Und das ist das, was du sagst, ist so spannend, dass die Jungs, die dann mal einmal da waren, auch den Mut haben, nenne ich es jetzt mal, das abzuschauen, nicht dann zu denken, oh, jetzt habe ich es ja geschafft, sondern den Mut haben, hey, okay, wow, das ist auch noch möglich, das als Inspiration nehmen, mitnehmen und dann schauen so, okay, also eine kleine Challenge vielleicht auch, ah, okay, der kann das, der Renault jetzt aktuell, der kann das, alles klar, vielleicht ist für mich auch möglich, let's go, so, ich gehe rein und das ist ja das, was du gesagt hast, zweiter Faktor oder Commitment dann auch so, sich dazu zu committen und dann wirklich jedes Spiel das abrufen zu wollen, jedes Training, wenn es minus 5 Grad ist, wenn die Ohrläppchen richtig eklig kalt sind, wenn man da so einen Schnipper geben bekommt, das Ding fast abfällt, aber dann trotzdem da alles reinzuhauen, ne?
Genau.
Jetzt ist ja auch so, du, oder ihr habt ja wahrscheinlich auch, weiß es nicht, wie du da involviert bist, aber bestimmte Scouting-Prozesse im Verein, achtet auf Torhüter, ist wahrscheinlich auch so, dass wenn ihr Bundesligaspiele habt, auch mal geschaut wird, okay, wie ist der andere Torhüter so drauf? Ja, du hast so einen gewissen Richtwert, was darf ein U19-Torhüter können, um gewissermaßen nach oben ankommen zu können. Ja, ich weiß nicht, ob du da alles teilen darfst, aber kannst du uns da mal Einblick geben und den Jungs und Mädels, was würdest du sagen, worauf wird auch geachtet? Was hast du so mitbekommen, auch vielleicht dann vom Trainerteam aus der ersten Mannschaft? Was sind so die Faktoren? Du hast schon vorhin ein paar genannt, so die wichtig sind, aber was würdest du sagen, sind so die Faktoren, wo tendenziell darauf geachtet wird, wo immer nachgefragt wird, auch dann in diesem Bereich so?
Ausstrahlung, definitiv eine Sache, wie du halt wirklich auch auf dem Platz wirkst, weil so wie du auf dem Platz wirkst, das hinterlässt ja dann auch einen Eindruck auf die gegnerische Mannschaft, aber nicht nur auf die gegnerische, auch auf deine eigene Mannschaft, ne? Also wenn du eine gute und positive Ausstrahlung hast, spielt das Team auch ganz anders. So, das definitiv. Und ein ganz, 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 ganz großes Thema, auch um so ein Talente-Kriterium mal wahrnehmen zu können, ist halt wirklich der Umgang mit Fehlern, ne? Also den Scouts ist es teilweise gar nicht so wichtig, ob du einen Fehler machst. So, klar, sieht es ein bisschen blöd aus und klingt es auch ein bisschen blöd, aber halt auch wirklich dann der unmittelbare Umgang direkt danach. Also schaffst du es danach, wieder diesen Switch hinzubekommen, um in deine normale Form reinzufinden, weißt du? Und das ist dann halt schon so, muss man schon sagen, auch ein aussagekräftiges Tool, um zu schauen, okay, ist der Junge dann auch talentiert veranlagt? Ne? Also vor allem vom Kopf, weil es gibt Leute, die mit Fehlern gut umgehen können und es gibt halt eben auch Personen, die halt weniger gut damit umgehen können. Und ich glaube, dass es dort auch gewisse Grenzen gibt und gewisse Limits mit Hilfe. So. Und an diese Grenzen kannst du dann halt auch stoßen, genauso wie im athletischen Bereich. Aber das ist auf jeden Fall ein Talentekriterium, muss ich definitiv sagen. Also der Umgang mit Fehlern ist halt auch brutal wichtig. Unabhängig jetzt von den ganzen torwarttechnischen und torwarttaktischen Aspekten. Weil die Torwarttaktik kannst du auch bis zu einem gewissen Alter immer noch nachholen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Technik wird dann natürlich ein bisschen schwieriger. Je älter man wird, desto mehr verfällt man in seine gewissen Muster. Das sieht man dann auch teilweise bei Profitorhütern in den Profiligen, dass sie dann technisch nicht so gut ausgebildet worden sind, aber dann halt eben über dieses Mindset auch einfach kommen, über dieses Commitment und dann halt auch teilweise über Druck vor Technik, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Und ja, man kann das gefühlt alles noch einen Tick nachholen. Aber das, was dann im Kopf tatsächlich abgeht, kennst du ja selber, wird schwierig. Brutal schwierig. Und darauf achten halt brutal viele Scouts, muss man halt schon sagen, neben den torwarttechnischen Aspekten und taktischen Aspekten, dass sie mit Fehlern gut umgehen und wie sie halt vom Mindset sind.
Mega spannend, was du sagst. Ausstrahlung, Umgang mit Fehlern. Ja, das ist tatsächlich etwas so, das durfte ich natürlich auch lernen nach meiner Zeit als, ja, als aktiver Spieler, was da tatsächlich möglich ist. Also ich würde sogar mittlerweile sagen, dass es, ja, dass es, also dass es komplett normal ist und für jeden möglich ist, gewissermaßen optimal mit Fehlern umzugehen, wenn man einmal checkt, was dahinter steht. Und wenn man einmal checkt, was eigentlich der Fehler ist beim Umgang mit Fehlern. Weil das Ding ist ja, die meisten bleiben halt hängen am Fehler, oder? Und schaffen es nicht, sich neu zu orientieren an der neuen Situation. Ich habe gerade eine Szene im Kopf, ich bei der WM gesehen, von Manuel Neuer, ich weiß gar nicht mehr welches Spiel, spielt er so einen unglücklichen Fehlpass, Ball kommt zurück, fängt den aber wieder ab. Unfassbar, wirklich direkt eine Millisekunde später ist schon wieder so breite Brust, der wirft den Ball ganz locker ab und so, als wäre nichts passiert. So, und das würdest du sagen, das ist eigentlich genau das, was sie auch sehen wollen. Also, dass wenn du am Boden liegst, mal einer durchrutscht, so, dass es dann einfach ganz normal weitergeht letztendlich.
Definitiv. Es darf halt nicht aufgespielt werden, aufgespielt sein, so, ne? Weil wenn du jetzt einen Fehler zum Beispiel machst, auch als Spieler, und dann plötzlich dann sagst, okay, du musst jetzt ein Zeichen setzen und schreist jeden an und sowas, ne? Das ist dann ja komplett kontraproduktiv. Da gibt es ja schon Leute, die dann halt wirklich überpacen, aber definitiv hundertprozentig. Also wenn du einen Fehler hast, da gibt es ja dann auch gewisse Tools oder gewisse Hilfsmittel. Bei Tor, dann ist es ja auch noch teilweise so, dass sie im Tor dann zum Beispiel so ein Handtuch haben. Und wenn sie mal einen Fehler machen, gehen sie kurz hin, hier mit den Handschuhen, gehen an den Hand, ans Handtuch ran, wischen sich quasi Fehler so ein bisschen weg vom eigenen Leibe und dann starten sie wieder neu. Also so ein Reset quasi in dem Moment. Und wenn es dann halt irgendwie solche Hilfsmittel gibt für Spieler, für Torhüter, warum nicht nutzen? Aber da ist es, glaube ich, auch eine sehr individuelle Geschichte.
Ja, voll. Aber es ist ein geiles Ding, was du gesagt hast. Reset weiß ich auch von einigen Torhütern, die es auf jeden Fall für sich nutzen. Hilft schon mal enorm. Das Ding ist, glaube ich, immer so, weil du gesagt hast, verschiedene Torhüter oder Menschen gehen verschieden mit Fehlern um. Ein bisschen auch was damit zu tun, wie sieht die emotionale Ebene aus. Weil jemand ärgert sich vielleicht mehr drüber, was aber eigentlich gar nicht schlimm ist, weil der tendenziell auch mehr Bock hat, auch zu gewinnen gewissermaßen. So ist dann ist ja sogar besser, und das habe ich auch erfahren dürfen, Scouts wollen das auch sehen, dass man unbedingt gewinnen möchte, also die Spieler, die quasi denen es dann auch egal ist, wenn man jetzt ein Gegentor kriegt, ist auch nicht so geil. Die Frage ist natürlich nur, was machst du mit den Emotionen, weißt du, kannst du sie regulieren, kannst du sie steuern, kannst du sie vielleicht kurz rauslassen, dann bist du wieder da. Da hast du absolut recht, das ist natürlich dann individuell, aber wirklich grundsätzlich für jeden möglich und so geil, auch da wieder zu hören, wie du gesagt hast, rein vom Tortechnischen und so weiter, sind es dann minimale Dinge, aber trotzdem ist es dann scheinbar schon so, dass dann auch von den Scouts oder auch von den Profitrainern gefragt wird, hey, Ausstrahlung, kann der da mithalten? Ist das, weil die wollen ja auch ihr Gesicht nicht verlieren. Ist ja immer auch scheiße, wenn sie jemanden ins Training einladen und der wird da geht völlig unter. Da braucht er schon mal eine gute Ausstrahlung und halt natürlich werden Fehler passieren so in den ersten Trainingseinheiten, wenn man, weil das Niveauunterschied grundsätzlich ist ja schon U19, erste Mannschaft ist ja dann schon nochmal ordentlich. Ich glaube, Einzelspieler ist immer okay, sieht man auch gar nicht so, macht nicht einen Riesenunterschied, aber das Kollektiv dann schon. Da werden dann Fehler passieren, ganz normal. Die Frage ist dann, wie du gesagt hast, Nick, ne, wie man damit umgeht. So. Und dann geht es da voran. Ja, ist geil. Danke dir dafür den Einblick. Ist, glaube ich, mega wertvoll, auch mal so für die Jungs und Mädels nochmal zu hören.
Ja, kein Thema.
Was würdest du generell sagen, so dementsprechend aus deiner Erfahrung? Ja, was sind so die Sachen, wo du jetzt sagen würdest, vielleicht auch ein Torhüter, der gerade zuhört, der vielleicht noch in der U15 ist, U16 ist, vielleicht auch noch nicht im NLZ spielt. Was würdest du sagen, worauf sollte dieser Torhüter oder die Torhüterin achten? Was würdest du sagen, sind so die Sachen, du hast schon ein paar genannt, aber so, wo du sagen würdest, hey, schau, du bist jetzt gerade da, du willst den Leistungsbereich, okay, mach mal das. Klar, ist individuell, aber so ganz grob, kannst du da was mitgeben?
Wenn ich es dann halt auch so auf mich so ein bisschen implizieren darf oder so übertragen darf, wäre ich jetzt zum Beispiel auch 15, hätte ich mich mehr mit der Torwartmaterie auseinandersetzen sollen. Hundertprozentig. Also auch im torwarttaktischen Bereich kann man sich ja auch selbst weiterbilden. Da braucht es nicht unbedingt einen Torwarttrainer. Klar, es ist halt auch immer wieder gut, einen Mentor zu haben, der dir halt auch alles aufzeigt und vielleicht auch dann teilweise belegt oder zeigt, weshalb man wie was macht. Aber ich glaube halt auch eben, dass du dich dort dann selbst nochmal weiterbilden kannst. Torwarttaktik, wie gesagt, wenn du eine gute Positionierung hast im Raum oder in der Zielverteidigung, ist es schon die halbe Miete. Und dann kommt halt eben diese Wahrnehmung, Reaktion, Agieren und hier und da dann hinzu. Ne? Also das würde ich auf jeden Fall sagen für jeden Torhüter, der jetzt hier gerade zuhört, egal in welchem Altersbereich, guckt doch einfach, ob ihr gewisse Tools habt, wonach ihr euch richten könnt, wo ihr ein bisschen schauen könnt, wo ihr euch auch selbst weiterentwickeln könnt. Weil das habe ich früher nie gemacht. So, und das muss ich schon sagen, ist schon schade. Und klar, wie ich auch schon gesagt habe, diese athletische Komponente ist so brutal wichtig geworden mittlerweile, auch im, egal ob es im Profibereich oder generell im bezahlten Bereich, ne, weil nicht jeder kann Profi werden, ist ja dann auch klar. Diese athletische Komponente einfach vorm Training immer eine gewisse Präventionsroutine zu haben, Dehnungsroutine, für 5 bis 10 Minuten, Black Rolls nach dem Training, Wechselbad, kalt, warm, jeweils eine Minute die Beine mal duschen. Sowas halt, so eine ganzen Geschichten, um die Regeneration auch zu fördern. Habe ich auch nie gemacht, hat mir auch nie jemand erzählt gehabt. Und ja, der Körper ist halt irgendwie wie so ein Tempel und der sollte dann halt auch so behandelt werden. Ne? Und wenn du verletzt bist, dann kannst du halt nicht trainieren. Und dritter Punkt, klar, jedes Training so nutzen, als ob es wirklich so ein Bewerbungsschreiben für dich wäre. Training, Spiel, immer. Immer wieder 100% geben, an sein Limit gehen. Und dann gucken, dass man vielleicht am nächsten Tag noch mehr rausholt. Das sind so, glaube ich, die drei Aspekte, die man übernehmen könnte.
Geile, richtig, richtig geile Aspekte. Das Ding ist ja auch bei vielen Jungs und Mädels, die vielleicht noch nicht im NLZ spielen, ist ja auch immer so die Frage, das ist auch so ein kleines mentales Thema so, wenn du über das, wo du gerade bist, hinauswachsen möchtest, macht es natürlich Sinn, etwas mehr zu tun als die anderen dort in dem Bereich, sonst wirst du wahrscheinlich im Durchschnitt landen, mit den Aspekten, die Niki gerade genannt hat. Die helfen schon mal enorm und da darf man halt auch aushalten für den Moment so, dass vielleicht dann der eine oder andere sagt, bist du jetzt Profi geworden oder was auch immer, dann irgend so ein dummer Spruch kommt so. Aber das ist halt wichtig so, wenn ihr wisst so, wo ihr hin wollt, dann ist das eben der Weg so. Und Niki sagt das nicht umsonst so. Ich glaube, also mir geht es zum Teil manchmal so, wenn ich gewisse Erkenntnisse habe oder ja, im Coaching mit gewissen Spielern denke ich mir jedes Mal, Alter, wenn ich das mit 14, 15 schon gewusst hätte, so, okay, was wäre denn möglich gewesen oder was auch immer, nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit in der Nostalgie schwelge, aber so, dieser Gedanke ist halt so, wir beide, oder? Haben wir gewisse
ja, Pains erlebt,
im Sinne von gewisse, also Pains erlebt, was ich damit meine, ist so gewisse Dinge, so, oh Mann, warum ist das erst mit 17 irgendwie auf mich zugekommen oder mit 18 oder warum weiß ich das jetzt erst und so weiter? Aber das ist ja natürlich auch ein Push für uns oder das dann wieder weiterzugeben, gewissermaßen. Und das ist eben auch das Schöne, dann wenn du gerade zuhörst und noch ein bisschen jünger bist, so, du kannst jetzt schon für dich nutzen. Niki hat es gesagt, so ab jetzt weißt du es und ab jetzt deine Verantwortung. So. Er hat es gerne früher gewusst. Ich hätte gerne Dinge früher gewusst. Du weißt es jetzt so, deine Verantwortung so umzusetzen. Ja, Mann. Richtig nice. Gibt es noch irgendwas so Richtung Abschluss, Niki, wo du sagst, so okay, das haben wir jetzt noch gar nicht mit eingebracht, das ist auch noch wichtig, so, das hättest du gern vielleicht auch früher noch gewusst, so Richtung Torwartspiel, Richtung mentalen Bereich im Torwartspiel, es waren glaube ich schon extrem viele und geile Aspekte drin, ist dir noch sowas im Kopf, was du noch teilen magst? So?
Einfach den Spaß am Sport nicht verlieren, so. Die Angst sollte niemals über den Spaß dominieren und ich glaube, das ist ein Aspekt, den jeder so ein bisschen kennt. Ne, vor vielleicht auch mal einem wichtigeren Spiel oder vielleicht auch mal vor einem Abschlusstraining, wo nicht so wirklich klar ist, wer wie spielt. Einfach Spaß haben. Einfach wirklich machen. Kopf bekommen, frei zu bekommen. Egal, ob es dann durch die Familie ist, durch die Freunde oder sowas, durch irgendeine Routine vielleicht, wo du dir dann auch Selbstsicherheit holst. Den Spaß am Sport nicht verlieren. Das ist dann halt wirklich das Entscheidende. Weil nur dann geht es halt dann auch wirklich. Ne?
Ja, Mann. Absolut. Macht alles einfacher so. Yes, Mann, Niki, danke dir fürs Teilen. Wie gesagt, extrem spannende und geile Aspekte. Ich glaube, da kann jeder etwas für sich mitnehmen und auch umsetzen. Ja, für die Jungs und Mädels, die vielleicht noch mehr von dir hören oder sehen wollen, wo können dich die Leute finden?
Ja, theoretisch auf Instagram, ne? Da bin ich hinterlegt. Da könnt ihr einfach Niklas Knežević eingeben und dann sollte man mich finden. Ansonsten bin ich auf Social Media jetzt nicht so aktiv, muss ich sagen. Aber da teile ich dann auch gerne mal Trainingsinhalte. Und genau, dann kann man mich da eventuell mal kontaktieren, wenn da irgendjemand mal Fragen haben sollte. Also da bin ich auch immer derjenige, der sofort antwortet. Da bin ich mir nicht so schade drum.
Ja, Mann. Genau. Das ist mega wertvoll. Oder natürlich mal ein Spiel von der U19.
Ja, stimmt. Oder so, richtig. Wir hatten gestern ein Spiel mit der U21 gegen den FC Basel, tatsächlich auch im Stadion an der Alten Försterei. Darüber hatten wir auch gerade gesprochen gehabt. Also alle Spiele der U19, da bin ich wirklich live dabei. Und ja, da ist jeder gerne eingeladen. Ist auch kostenlos, soweit ich weiß.
Zumindest für dich. Zumindest. Nein, also ja. Da gerne könnt ihr auch vorbeigehen. Ja. Top, Niki. Ich danke dir recht herzlich fürs am Start sein und ja, danke euch auch fürs Anhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, habt ihr die Möglichkeit, eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Bei Spotify möglich, bei iTunes möglich. Und ja, dann hören wir uns alle spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.